So beginnt's nach diesen Geschichten. Also Auszugs-, Irrweg-, Rückweg-, Verheißungs-, Fürbitt-, Lachgeschichten. Jetzt die Opferungsgeschichte, die Juden bis zum heutigen Tag die Fesselungsgeschichte nennen, die unglaublichste aller Geschichten. Schlimmer, dunkler, grässlicher, unfasslicher redet die Bibel nicht mehr. Die Legende berichtet, Sarah habe, nachdem sie von dem allem gehört, als sie zurückgekehrt waren, nachdem sie das gehört, habe sie 7 Schreie ausgestoßen und sei gestorben. Wer einmal die Geschichte nicht vom gnädigen Ende her liest, wer die Geschichte einmal durchdenkt, nicht von dem Schluss, den er einmal gehört hat, dann überkommt ihn genauso wie Kierkegaard Furcht und Zittern. Wirklich, Furcht und Zittern. So hat Kierkegaard, dieser Religionsphilosoph, sein Buch über diese Geschichte eigentlich geschrieben. Furcht und Zittern ist seine Fesselungsgeschichte und er verquickt seine Auslegung hier mit seiner eigenen Opferung, nämlich in Erinnerung an seine Entlobung am 11. Oktober 1841, die Entlobung mit Regine Olsen, die er als seine Opferung empfunden hat. Wir müssen uns bloß von Anfang an entscheiden. Entweder wir durchlöchern die Geschichte mit unseren Anfragen, dann hat sie ja uns nichts zu sagen, weil wir ja es doch viel besser wissen, als was hier steht, wie weit Gott mit seinen Forderungen gehen kann und welche Opfer er überhaupt verlangen darf. Oder aber wir hören in Demut zu, ob nicht doch irgendwo ein Stück Evangelium in diesem entsetzlichen Dunkel über dem Berg Moria aufleuchtet. Deshalb ist es auch gut, und ich lade Sie dazu ein, diese Geschichte nicht mit der Brille eines Psychologen, also von der Seele eines Menschen aus zu lesen oder zu verstehen, sondern eben mit der Brille, gleichsam mit der Brille Gottes sub species eternitatis unter dem Angesicht der Ewigkeit. Also von Gott her wollen wir diese Geschichte verstehen und dies in 4 Schritten. Erstens, der Herr befiehlt. Der Herr befiehlt, das ist das Erste. Er sprach zu ihm, nimm Isaak, deinen Sohn, geh hin und opfere ihn. Subjekt eindeutig ist Gott, nicht etwa Trunkenheit. In der Zeitung stand, ein Mann greift nach einem Buben und schneidet ihm mit einem scharfen Messer die Kehle durch. Angefügt, dass der Mörder vor der Tat ein paar Flaschen Bier und eine Flasche Schnaps getrunken habe. Aber hier ist kein Alkohol im Spiel. Subjekt ist nicht die Trunkenheit. Subjekt ist auch nicht der Wahnsinn. Der Mörder von Euskirchen, der im Gerichtssaal herumgeschossen hat und 5 Menschen getötet, der habe, und so berichtet später eine Zeitung, der habe schon vorher Anzeichen verwirrten Geistes gezeigt. Unberechenbar, aufbrausend, manchmal wie wahnsinnig. Aber hier ist kein Wahnsinn im Spiel. Subjekt ist nicht Wahnsinn. Subjekt ist auch kein Gelübde. Ich las von dem Türken Mümin. Er wurde ungerecht bestraft und inhaftiert. Und dann sagte er im Gefängnis, wenn ich freikomme und dann noch einen Sohn bekomme, nenne ich ihn Isaak und opfere ihn. Dieser Türke Mümin ist freigekommen. Er bekam einen Sohn und im Jahr 1962 schlachtete er ihn. Mümin wurde daraufhin zum Tode verurteilt, wohl später begnadigt, aber lebte in stumpfem Wahnsinn bis zu seinem Tod vor sich hin. Aber Subjekt ist hier auch kein Gelübde. Das unbegreifliche Subjekt dieser Geschichte ist Gott. Unglaublich. Gott befiehlt dem Mann, seinem eigenen Sohn an die Kehle zu gehen. Und der Mann ist der Vater des Kindes. Und dann noch ein Kind, auf das er jahrzehntelang gewartet. Und als es geboren, brachen diese Lachsalben aus. Gott verlangt eine Leiche. Das ist die Geschichte. Gott verlangt eine Leiche. Es kommt vor, dass Eltern ihre Kinder verlieren. Und ich gestehe, nach so vielen Jahren von Beerdigungen, wenn man hinter dem Sarg geht, und jedes Mal ist es für mich ein besonderes Erlebnis, einen Sarg begleiten zu können über einen Friedhof, eine Zeit, in der man selber betet und schreit: Herr, lass mich einmal selbst ans Ziel gelangen. Aber tief berührt bin ich jedes Mal, wenn ich hinter einem kleinen weißen Sarg zu gehen habe. Wenn ein Kind beerdigt wird, dann habe ich selbst heute noch vorher Angst, ob ich es durchstehe, ob ich die Fassung behalten kann. Es ist schlimm, wenn Eltern ihre Kinder verlieren. Aber hier sollen Eltern nicht nur ihr Kind verlieren. Hier sollen Eltern ihr Kind ermorden, abschlachten, so wie ein Tier. Das ist nicht verletzte Liebe nur, sondern das ist der tiefste angefochtene Glaube. Was aber Glaubensanfechtung heißt, zeigt Kierkegaard am Beispiel zwischen dem biblischen Abraham und dem griechischen Agamemnon. Aus der Schulzeit in fernster Erinnerung weiß ich noch von dem Krieg gegen Troja. Und da waren 1200 Kriegsschiffe, die lagen an der Küste von Aulis zur Ausfahrt bereit. Die See aber war glatt und kein Windchen bewegte die See. Diese Boote dümpelten im Wasser. In äußerster Bedrängnis entschloss sich König Agamemnon zum allerletzten. Er opferte seine Tochter Iphigenie auf dem Zeusaltar. Ein Kind für den Wind. Was für eine Geschichte aus der griechischen Vergangenheit. Ein Kind für den Wind. Welche Rettung des Vaterlandes. Unser Lehrer bekam feuchte Augen und verlor die Fassung. Die Agamemnon-Sage ist nicht zu fassen. Aber die Abrahams-Geschichte ist unfasslich. Jahrelang wartet eben der auf seinen Sohn. Und dann soll der Vaterstolz auf einem Steinhaufen verbluten. Das ist doch kein lieber Gott. Das ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der diesen Mord auf Befehl veranstaltet. Hat sich denn Gott eines anderen besonnen? Hat denn Gott einen anderen Gedanken bekommen? Hat sich denn Gottes Herz gewendet? Widerruft er hier an dieser Stelle seine Versprechungen, so wie nach den Wahlen die gewählten Männer ganz kleinlaut ihre großen Versprechungen bei den Wahlkampfveranstaltungen nun wieder zurücknehmen und streichen? Wenn Isaak stirbt, dann steht nicht nur ein Eheglück auf dem Spiel, nicht nur das Kriegsglück einer Nation, dann steht alles auf dem Spiel. Calvin sagt es richtig, es sieht so aus, als wolle Gott alles, was er dem Abraham an Hoffnung gab, mit Füßen treten. Der Herr befiehlt, und trotzdem der Herr befiehlt Abraham nichts Sinnloses. Warum? Zweitens. Der Herr versucht, Freunde. Sofort fällt einem Jakobus 1, Vers 13 ein. Niemand sage, dass er, wenn er versucht werde, dass er von Gott versucht werde. Wie passt das eigentlich zusammen? Jakobus 1 und 1. Mose 22. Wahr ist, dass Gott nicht zum Bösen versucht. Diese Versuchung zum Bösen, die kommt vom alten Adam. Von Gott geht kein Anreiz zum Bösen aus, nie. Von Gott geht nie ein Anreiz zum Bösen aus. Wenn hier Versuchung, dann nicht auch im Sinne eines chemischen Versuches, wie man denken könnte, sondern im Sinne einer Erprobung, Belastung, Zerreißprobe. Hier ist Glaube auf dem Prüfstand. Um das geht es. Das ist der Hintergrund. Glaube auf dem Prüfstand. Abraham wird direkt von Gott auf die Probe gestellt. Und Luther, der wohl die tiefste Auflegung geschrieben hat, sagt, wahrhaftig patriarchalische Prüfung, die die späteren nicht hätten ertragen können, auch wir nicht. Ihm wird sie auferlegt. Er muss sie durchstehen. Die Prüfung des Glaubens Abrahams. Gott schickt Proben, dass unser Glaube wachse und sich bewähre, dass er rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. 1. Petrus 1,7. Natürlich ist das eine Anfechtung, eine Riesenanfechtung, aber es gilt der andere Satz. Wen Gott mit Anfechtungen verschont, ist das schlimmer als 10 Anfechtungen. Wissen Sie das? Wenn Gott Sie von Anfechtungen des Glaubens und des Lebens verschont, dann ist das schlimmer als 10 Anfechtungen. Keine Anfechtung zu haben, ist die größte Anfechtung. Und wenn Sie heute Abend da sind mit Ihren Anfechtungen, weil Sie das im Leben und Glauben nicht verstehen können, drüben im Katrin-Hospital kämpft ein junges Mädchen, eine Konfirmandin aus unserer Gemeinde, eine junge Frau, mit dem Leben in diesen Stunden. Wen ficht so etwas nicht an? Keine Anfechtung zu haben, ist die größte Anfechtung. Abraham hat schon manche Anfechtungen bestanden, vom Auszug bis zum Warten auf den Sohn. Aber jetzt, Freunde, jetzt ist Generalprobe. Oder wie Lampacher sagt, jetzt ist die Feuerprobe. Das hier ist Feuerprobe des Glaubens. Im 5. Mose steht, der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. In der Probe soll herauskommen, was im Herzen des Menschen ist, ob er ungeteilt dem Herrn anhängt. Worauf zielt diese Probe? Ob Abraham bereit ist, aus seinem Glauben Konsequenzen zu ziehen? Wer diesem Gott begegnet, bei dem hört die fromme Gottbummelei, wie Blumhardt der Jüngere gesagt hat, bei dem hört die fromme Gottbummelei auf. Abraham soll seine eigene Zukunft zur Asche verbrennen. Bei einem Dankopfer ist es ja so gewesen, dass bei einem Dankopfer wird immer das ganze Opfer zur Asche verbrannt. Und hier kommt ja das Wort her, Holocaustum. Holocaustum oder Holocaust. Das kommt von daher, weil das ganze Opfer verbrannt wird. Abraham soll auf Befehl einen Holocaust veranstalten. Nicht nur erleiden. Abraham und der Holocaust. Darum geht es in dieser Geschichte. Er soll's machen. Abraham ist ja hin und her gerissen zwischen Gottes Liebe und Kindesliebe, zwischen zwei Gottesbildern. Der Gott, der ihn so geführt und ihm einen Sohn geschenkt, auf der einen Seite, und der Gott, der durch eine wahnsinnige Anordnung das in 3 Tagen wieder kaputt machen soll, das steht auf der anderen Seite. Zwei Gottesbilder, die auch oft in unserer Seele und in unserem Herzen schreiten. Auf der einen Seite der Gott, der uns so gnädig geführt hat, bis zu diesem Abend, dass sie es machen konnten, gesund oder wenigstens so, dass sie es hierher gebracht haben. Er hat sie so geführt. Und andererseits der Gott, der das in ihrem Leben, in ihrer Verwandtschaft, in dieser Welt so zulässt, dass sie es nicht verstehen können. Und diese beiden Bilder kommen nicht zusammen. Das ist die Anfechtung. Der Herr versucht mit dem Opfer der Zukunft. Aber das Dritte. Der Herr hört. Abraham wusste eigentlich zu beten, er wusste zu bitten, Abraham wusste eigentlich zu fechten. Um Sodom hat er einige Runden gekämpft. Immer wieder hat er geschrien. Jetzt könnte er schreien: Unmöglich, Gott, das kann nicht wahr sein. Herr, erbarme dich, verschone mich mit solchem Ganzen. Und der Herr hört in dieser ganzen Geschichte, er hört nur 4 Sätze in den 3 bis 4 Tagen dieses Geschehens. Und 2 davon: Hier bin ich. Hier bin ich. Geh, hier bin ich. Tu das, hier bin ich. Schlachte deinen Sohn, hier bin ich. So wie bei Samuel: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Jesaja: Sende mich. Petrus: Auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Ein wortloser Gehorsam, keine Warum-Frage, kein Aufbegehren. Dort, wo er seinen Gott nicht mehr versteht, geht er festen Schrittes im Gehorsam. Und ich rede zu denen jetzt, denen dieses zweite Gottesbild so übermächtig geworden ist. Dieses Gottesbild, dieser Gott, der so vieles zumutet in ihrem Leben. Zudem sei gesagt, wenn uns Gott dieses Bild immer mächtiger erscheinen lässt, oder anders gesagt, wenn es bei ihnen dunkler und immer dunkler wird, wenn er ihnen Rätsel aufgibt, die sie nicht mehr lösen können, in der Rechnung ihres Lebens lauter Unbekannte eingefügt werden, ja, wenn er geradezu Unmögliches von ihnen verlangt, so vielleicht wie von den Eltern die Tochter herzugeben, dann begehren sie nicht auf. Dann tun sie die nächstliegenden Schritte im Gehorsam. Denn eines gilt, was im 1. Korinther steht: Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr's könnt ertragen. Auch bei ihnen geht's nicht über ihr Vermögen. Auch bei ihnen geht's nicht über ihre Kraft. Gottes Proben haben noch keinen Menschen kaputt gemacht. Der Herr hört. Er hört auch das andere. Er hört die Aufbruchsvorbereitungen, von Entschiedenheit und Kompromisslosigkeit geprägt. Holz wird gespalten, Feuer wird gemacht, ein Esel wird gesattelt. Kein Abschied, kein Taschentuch winken, kein Auf Wiedersehen, gar nichts. Man hört nur das Getrappel, die Schritte des Abraham, seines Sohnes und 3 Knechte und ein Esel. 3 Tage lang ist diese Karawane unterwegs. Die Frist von 3 Tagen ist ja interessant in der Bibel. Sie tritt auch immer wieder sonst auf. Im Alten Testament: Der Herr hört kein einziges Wort. Es gibt Dinge, die immer noch besser im Schweigen aufgehoben sind als in den bestgemeintesten Worten. Es gibt Dinge, die immer noch besser im Schweigen aufgehoben sind. Nicht über alles sollte man so viel reden. Nicht über alles sollte man in ein Palaver hineingeben. Über viele Dinge ist Schweigen Gold. So wie Abraham, der mit seinem Schwert alleine ging. Am 3. Tag kommt Moria in Sicht. 2. Korinther 3, Chronika 3. Darauf begann Salomo, den Tempel in Jerusalem zu bauen. Für die jüdische Überlieferung gibt es keinen Zweifel, dass Moria die Gegend um den späteren Tempelberg in Jerusalem ist. Für die Christen geht der Blick ein kleines Stückchen weiter. Draußen vor der Stadt lag Golgatha. Der Professor Weiß sagt: Nur wenige 100 Meter von der Stätte Morias entfernt hat das Kreuz gestanden. So ist die Geschichte. Und jetzt hört der Herr, wie Abraham seinen Knechten befiehlt: Bleibt hier mit dem Esel. Was er mit seinem Gott abzumachen hat, braucht keine Zeugen. Er nimmt Feuer und Messer. Wie schön solch eine Geschichte erzählt ist. Der Vater nimmt Feuer und Messer. Feuer, Gabel, Messer nicht, sind für kleine Kinder nicht. Das ist zu gefährlich für den Buben. Er bekommt das Holz auf den Rücken. Und so gehen die beiden miteinander. Ein unglaubliches Bild. Der Vater mit dem Feuer und dem Messer.
und daneben der Bub mit dem aufgebundenen Packenholz. Und dann fragt der Sohn Gott: Vater, wo ist denn das Opfertier? Und Gott wird es ersehen, sagt der Vater. Gott wird vorsorgen. Abraham weiß nicht, was er sagt. Er weiß auch nicht, wie das gehen soll. Aber er hat letztlich recht. Er ist nicht nur Vorbild im Glauben und Hoffen, als er anfangs aus Haran gezogen ist. Er ist auch Vorbild im Glauben und Hoffen, als die ganze Heilsgeschichte auf dem Berg Moria zusammenzubrechen droht. Und noch einmal Luther. Deshalb wird sein Glaube von Propheten und Aposteln so gerühmt, denn er hat also gedacht, der Abraham: Heute habe ich noch einen Sohn, morgen aber werde ich nichts als Asche haben. Wie lange aber dieselbe hin und her gestreut liegt, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass sie wiederum lebendig werden wird. Es geschehe gleich oder über 1000 Jahre nach meinem Tod. Das Wort sagt, ich werde von diesem Isaak, der zur Asche werden soll, Samen haben. Liebe Freunde, das ist Ostern im Alten Testament. So können wir sagen und so wissen wir es zu sagen. Und wenn der Leichnam in die Erde gelegt wird oder wenn die Asche ausgestreut wird nach einer Kremation, so weiß dieser Abraham, so weiß der Glaube, ich weiß, dass dies alles wieder lebendig werden wird. Viertens und letztens, der Herr sieht, jetzt das Letzte, der Herr sieht, wie Abraham zum Opfer schreitet, das sieht dieser Herr. Mit schrecklicher Genauigkeit wird hier erzählt, kein Wort über die Gefühle des Abraham, kein Wort über das Entsetzen. Der Vater packt den Sohn, bindet ihn auf den Holzstoß, dann das erhobene Messer. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild von Chagall kennen. Die Fesselung Isaaks, so heißt auch dieses Bild. Und da liegt dieser Bub auf dem Holzstoß, seine Arme auf dem Rücken gefesselt, der Kopf hängt nach unten, sodass die Halsschlagader frei liegt. Sein nackter Körper leuchtet in diesem Kunstwerk schneeweiß. Abraham dagegen steht ganz im Dunkeln. Sein Blick geht nach oben, so als wollte er fragen, sieht denn das Gott? Sieht denn das Gott? Aber der Herr sieht. Er fährt hernieder herunter. Ein Engel kommt, ein doppelter Anruf, Abraham, Abraham. Gott mag lange schweigen, aber in der allerletzten Not wird er reden. Ich habe oft das Gefühl, auch an Sterbebetten. Gott mag lange, lange schweigen, aber in den letzten Minuten, in Sekunden wird er reden. Und damit ist die Opferhandlung unterbrochen. Das Dunkel der Nacht ist zerrissen. Abraham entdeckt den Widder. Gott selbst sorgt für den Ersatz. Und Abraham nennt die Stätte, der Herr sieht. Der Herr sieht. Er bleibt im Gehorsam auch jetzt noch. Sie kennen ja Schillers Ballade, der Handschuh. Während der Vorführung in der Arena und da Löwen vorgeführt werden und Bären oder was auch immer, da lässt eine Dame ihren Handschuh hinein in die gefährliche Arena fallen, um ihren Angebeteten auf die Probe zu stellen. Und dieser Liebhaber, der springt auch in diese todgefährliche Arena hinein, nimmt den Handschuh, erreicht ihn, aber er wirft diesen Handschuh der Dame ins Gesicht und nimmt Abschied. Und jenes berühmte Wort, den Dank, Dame, den begehre ich nicht. Den Dank, den begehre ich nicht. So hätte doch Abraham auch wieder sagen können, den Dank, Gott, den begehre ich nicht. Und dann wirft er den wieder seinem Gott vor die Füße. Das tut er nicht. Er opfert ihn. Der Herr sieht einmal, Gott hat ein Einsehen. Er setzt dem Leiden ein Ende. Liebe Freunde, jede Probe geht nicht unendlich, das ist nicht wahr. Jede Probe, auch in der Sie jetzt stecken, ist nicht unendlich. Wenn die Stunden sich gefunden, ist die Spannung zu Ende. B. Gott sieht den Glaubensgehorsam. Prüfung bestanden. Er hätte auch das Letzte aus der Hand gegeben. Dieser Abraham hätte auch das Letzte aus der Hand gegeben. Wir behalten immer gerne noch einmal etwas in der Hinterhand. Das Beste, das Teuerste, das Liebste. Und nun sind auch wir heute Abend gefragt. Könnten wir das, was uns am teuersten ist, könnten wir es hergeben, wenn Gott es von uns verlangt? Denken Sie auch an das Teuerste. Bei Abraham war es sein Sohn. Ist es bei Ihnen Ihr Kind oder Ihr Enkel? Ist es Ihre Gesundheit? Ist Ihr Liebstes Ihr eigenes Leben? Sind Sie heute Abend so frei, zu sagen, Herr, und wenn du es forderst, und wenn du mein Leben heute Abend haben willst, Herr, nimm's, Herr, nimm's. Gott gibt, gib Gott die Hand, und du hast mehr in Händen, als du jemals ahnen kannst. Und zieh. Gott sieht Abraham auf dem ganzen Weg und hat ihn keinen Augenblick aus den Augen verloren. Er sah nichts mehr, aber Gott sah. Wenn wir nichts mehr sehen, Gott sieht. Und das Letzte auch, Gott sieht voraus. Er sieht voraus. Und jetzt lesen Sie diese Geschichte noch einmal vom Karfreitagsgeschehen her. Die Szene ist dann noch furchtbarer. In der Ferne die Knechte, die dem Sohn die Kleider vom Leibe reißen und seine Haut gerben. In der Nähe der Geschundene, dem man das Schimpfholz geschuldet hat. Und da geht Jesus, so wie der Isaak, mit seinem Holz auf dem Rücken. Vorne die Richtstätte, hinten kein Gestrüpp, in dem sich ein Tier verfängt. Und hinten kein Ersatzopfer, das jetzt gepackt werden könnte. Und hinten keine Stimme, die im letzten Augenblick ruft, halt, halt, und das Schlachten verbietet. Der Hammer hämmert, der Spieß sticht, die Nägel dringen ein. Jesus lässt seinen Kopf fallen und stirbt. Liebe Freunde, dieser Gott verlangt nur das, was er sich selbst abgefordert hat. Er gab seinen einzigen Sohn, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? So ist die Isaakopferung. So ist die Fesselung. Einer der Ausleger schließt mit dem Satz: Keine Nacht ist so dunkel, dass man sie mit dieser Geschichte nicht mehr durchschreiten könnte. Und jetzt denke ich an Ihre und an meine Nacht. Und es ist keiner hier, der sagen könnte, mein Weg führt nur durch Licht. Es ist keiner hier. Keine Nacht ist so dunkel, dass man sie mit dieser Geschichte nicht durchschreiten könnte. Amen.